Der Predigttext für die heutige Bibelstunde steht in Hesekiel 33 und ich lese die Verse 1 bis 11. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, rede zu deinem Volk und sprich zu ihnen. Wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk. Wer nun den Halt der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Denn er hat den Halt der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune, bläst und sein Volk nicht warnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird der wohl um seiner Sünde willen weggenommen, aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Dich aber, du Menschenkind, habe ich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, sollst du sie vor mir warnen. Wenn ich nur zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, musst den Tod des Todes sterben, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Weg, dass er von ihm umkehre, und er will von seinem Weg nicht umkehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Aber du hast sein Leben errettet. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Stunde heute Abend und ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest. Und ich bitte dich, dass du Andreas Schäfer gebrauchst, durch dein Wort zu uns zu reden. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst und uns bereit machst, dein Wort zu hören, zu verinnerlichen und auch das umsetzen zu können, was du zu uns heute Abend sagen möchtest. Ich danke dir, dass wir in einem Land leben dürfen, wo das so möglich ist, und bitte dich jetzt um deinen Segen, um dein Wirken und hab Dank, dass du da bist. Amen.
Die Katastrophe war da. Das, was keiner wollte, was alle hofften, dass es nicht passieren würde, ist passiert. Die Truppen der babylonischen Großmacht drangen in die Stadt ein. Jerusalem wurde geplündert. Es fanden grauenhafte Szenen statt. Aber das Allerschlimmste war, sie stürmten den Tempelberg, sie zerstörten den Tempel, sie nahmen die entsprechenden Geräte und führten diese Geräte inklusive der Bevölkerung in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Dort waren ja schon eine ganze Anzahl, unter anderem eben unser Prophet Hesekiel. Der war ja schon viele Jahre dort und hatte genau gehofft und darüber auch verkündet, dass das nicht passiert. Und genau das ist passiert. Hesekiel 33, 21. Und es begab sich im 11. Jahr unserer Gefangenschaft am 5. Tag des 10. Tags. Da kam zu mir ein Entronnener von Jerusalem und sprach, die Stadt ist genommen. Und die Hand des Herrn war über mich gekommen am Abend, bevor der Entronnene kam. Und tat mir meinen Mund auf, als ihn am Morgen zu mir kam. Und mein Mund wurde aufgetan, so dass ich nicht mehr stumm sein musste. Das ist der biografische Zäsurensatz im Leben des Hesekiel. Die Katastrophe ist passiert, ja, sie war angekündigt, ja, jetzt ist es tatsächlich so, jetzt haben wir genau das, was keiner wollte. Zigtausende kamen in die babylonische Gefangenschaft, mussten irgendwie da klarkommen. Alle Hoffnung war zerstört. Die Konsequenzen waren hart, dieses Gericht des Gottes. Sie waren noch unübersehbar und Zukunft gab es jetzt erst einmal keine mehr. Das ist das Kapitel 33 aus einer menschlichen Sicht. Es kam der Entronnene, dokumentiert, hallo, die Stadt ist gefallen. Je nachdem, was für eine Bibelübersetzung Sie haben, heißt es da, nur damit Sie nicht irritiert sind, es begab sich aber im 11. oder im 12. Jahr. Normalerweise steht da ganz einfach im masoretischen Text, im hebräischen Text, als auch in der Septuaginta das 12. Jahr. Weil aber das 12. Jahr bedeutet, dass das anderthalb Jahre später wäre, als tatsächlich Jerusalem gefallen ist, meinten wir, das korrigieren zu müssen, weil wir für das 12. Jahr bis heute keine vernünftige Erklärung haben. Ich bleibe dabei, es bietet sich nicht an, das zu tun. Nur weil ich etwas nicht verstehe und keine Erklärung habe, sollte ich nicht in den Bibeltext reinfunken. Ich muss einfach nur sagen, ich weiß nicht, warum das 12. Jahr steht. Ich weiß es nicht, warum das anderthalb Jahre gedauert hat. Ich weiß es nicht, ich habe keine Erklärung, aber ich werde nicht aus einer 12 eine 11 machen. Also deswegen habe ich in meiner Bibel die 11 durchgestrichen und die 12 drüber geschrieben. Damit ich wieder in dem masoretischen, im hebräischen Text bin und nicht in den Gedanken derer, die meinten, sie müssten uns hier was anderes reindrücken. Ich erlaube Ihnen hiermit, die 11 durchzustreichen. Nein, und die 12 hin. Nur einfach als Zeichen, ich verstehe es nicht, aber ich bleibe bei dem, was da geschrieben steht. Aber jetzt zurück. Äußerlich war das also ein furchtbarer Zustand. Äußerlich war Hesekiel 33, die Zeitphase, furchtbar. Vom Aufbau des Buches Hesekiel genau das Gegenteil. Verrückt. In der tiefsten Nacht, in der Zeit der Katastrophe, beginnt mit Hesekiel 33 ein neuer Abschnitt. Ein neuer Abschnitt. Das haben wir miteinander jetzt ein paar Mal durchexerziert. 1 bis 24, erster Teil, dann die Kapitel 25 bis 32, dieser komische Mittelblock. Wir haben uns ja darum jetzt bemüht mit dem, was wir da gesehen und erkannt haben. Und jetzt fängt in 33 ein neuer Teil an. Denn 33 und 24, die hängen zusammen. 24, die Ankündigung, das wird kommen, es wird ein Entronner kommen, der wird dir das melden. Und 33, da ist er. Und wenn dieser Entronnene da ist, wenn dieser Bote da ist, wenn das quasi der Tiefpunkt vom Tiefpunkt ist, da ist alles aus. Nein. Dann beginnt das, was jetzt über allen Kommentaren des Propheten Hesekiel steht, über den Kapiteln 33 bis 39, sogar teilweise über den Kapiteln 33 bis 48, Heil für Israel. In der tiefsten Nacht, in Hoffnungslosigkeit, kompletten Dunkel, nationales Desaster, steht mit Hesekiel 33 ein Neustart an. Ein kompletter Neustart. Ab jetzt, ab 33, Heil für Israel. Hatten wir zurück, 1 bis 24, Gerichtsansagen, Warnungen, komplexe Texte, hallo, schwierig, kommt interessanterweise, als das Kind quasi schon im Brunnen lag, und jetzt beginnt das Heil. Das muss man geistlich erstmal in den Kopf reinkriegen. Dass genau jetzt Gott sagt, wenn ihr denkt, es ist alles aus, was ihr euch selbst auch verschuldet habt, bin ich mit meiner Geschichte noch lange nicht fertig. Ich schreibe jetzt ein neues Kapitel. Jetzt schreibe ich Gott über Hesekiel 33 fortfolgende Heil für Israel. Wie fängt denn Heil an? Wie geht Heil los? Wie kann das beginnen? Wie kann sich das zeigen? Wie kann in einer solchen Zeit der Distanz, der Not, des Bruchs, wie kann da etwas Neues anfangen? Und das ist ja genau das, was wir auch für unser eigenes geistliches Leben übertragen dürfen. Wo wir sagen, mein Gott, das ist alles nicht toll und da ist manches schiefgelaufen in den kleinen oder größeren Dimensionen und ich bin gerade gar nicht auf dem Trip, dass ich da mit meinem geistlichen Leben punkten kann und mich irgendwie noch entsprechend noch präsentieren kann. Das alles sieht richtig murksig aus, aber gerade wenn es murksig aussieht, dann fängst du komischerweise was Neues an. Wie fängt was Neues an? Wie fängt geistlich was Neues an? Wie kann etwas starten, wo es äußerlich gar nicht so aussieht, wo zigtausende in die babylonische Gefangenschaft abmarschieren, wo die Power nicht mehr da ist, wo keine Hoffnung ist. Wie kann was Neues anfangen? Erster Gedankengang zu Hesekiel 33, von dem wir ja nur ein Stückchen gelesen haben. Erster Gedankengang, der Prophet ist da. Warum ist das so wichtig? Der Prophet ist da. Hier in Hesekiel 33 kommen wir tatsächlich interessanterweise an biografische Eckdaten, die uns ja sonst von Hesekiel nicht so zahlreich geliefert werden. Ab und zu mal ein Satz, der besonders herausragende Text war Hesekiel 24, wo die Frau des Propheten stirbt. Aber ansonsten tritt der Prophet ja zurück gegenüber der Botschaft. Aber hier in Kapitel 33 tritt er biografisch tatsächlich wieder nach vorne. Wir kommen gleich noch drauf. Und der Gedankengang Hesekiel 33 ist, der Prophet ist noch da, das bedeutet, dann ist ja auch noch Wort Gottes da. Wenn der Prophet noch da ist, dann hat ja Gott noch was zu sagen. Sonst hätte er ja den Propheten zurückgezogen. Dann hätte er ihn ja abgestellt. Dann hätte er ihm ja nicht den Mund aufgetan. Dann hätte er ihn ja weggezogen. Dann wäre ja genau das nicht passiert. Am Abend davor wurde mein Mund aufgetan und ich musste nicht mehr stumm sein. Und wir denken, ja, das ist erstaunlich. Gerade wo wir jetzt im größten Schlamassel sind, fängt er wieder an zu reden. Das heißt, die Stimme Gottes kommt. Der Prophet ist da. Der Prophet ist immer noch da. Und der Prophet ist da und spricht dementsprechend, was er selber in Kapitel 24 angekündigt hat. Wenn die Niederlage kommt, geht Gott mit seiner Geschichte weiter. Was die Ausleger natürlich besonders fasziniert, ist nicht, dass der Prophet da ist, sondern dass hier in diesem Text, für alle, die ein bisschen jetzt im Propheten Hesekiel zu Hause sind, es zu erstaunlichen Wiederholungen kommt. Wenn man hier den Text liest, den wir gerade gehört haben, die ersten Verse von Hesekiel, dem Wächter, dann könnte es zumindest passieren, ich will da jetzt nicht zu pädagogisch reindrücken, dann könnte es zumindest passieren, dass der eine und andere sagt, habe ich irgendwo mal schon gehört bei Hesekiel. Ja, tatsächlich. Das, was hier in Hesekiel 33 ausführlich beschrieben wird, von der Rolle des Hesekiel, seiner Wächterfunktion für Israel, kommt in Kapitel 3 schon mal ausführlich vor. Das heißt, der Gedankengang ist der, derselbe Prophet, der in Hesekiel 3 mit der Wächterfunktion betraut wird, bekommt bestärkend bei der schlimmsten Zäsur die Aufgabe und das bist du jetzt bitte schön weiter. Das heißt nicht, deine Amtszeit ist zu Ende, pack dein Köfferchen, Feierabend, Schluss aus, sondern Hesekiel, wenn du denkst, nur weil jetzt Jerusalem gefallen ist, wäre dein Auftrag zu Ende, du täuschst dich. Der Wächterjob von Kapitel 3 geht ab 33 weiter und er geht nicht nur weiter, im Sinn von Wächterfunktion als Warnfunktion, sondern er wird sogar noch erweitert. Und zwar erweitert im Sinn, du hast jetzt nicht nur warnende Worte zu sprechen, sondern ich tu dir den Mund auf, du darfst Neues sagen, du darfst Dinge sagen, die du bisher nicht sagen konntest. Es gibt neue Worte Gottes zu sagen. Wie fängt Heil an? Heil fängt an, indem Wort Gottes noch da ist. Heil fängt an, indem Gott nicht aufgehört hat zu reden. Heil fängt an, wenn ich wissen darf, er spricht in mein Leben hinein. Egal wie murksig, egal wie durchschnittlich, egal wie unterdurchschnittlich ich mich gerade fühle, geistig mir Noten erstelle, solange der Prophet da ist, solange Wort Gottes da ist, solange er spricht, ist Reich Gottes da, ist Geschichte Gottes da, ist Plan Gottes da. Und da das heute der Fall ist, kann heute Heil anfangen. Wo Prophet da ist, wo Wort da ist, kann Heil anfangen. Nicht nur elementar, grundsätzlich und in großen heilsgeschichtlichen Zusammenhängen, sondern ganz individuell. Das gilt ganz individuell, das gilt in ganz kleinteiligen Abteilungen. Wo Heil geschieht, Heil kann geschehen, wo Wort Gottes geschieht. Der Prophet steht da, also kann Heil anfangen. Hesekiel, was ist wichtig für dich? Einmal wichtig ist für mich, sagt Hesekiel in den ersten Versen, die wir gehört haben, mein Wächteramt wurde quasi noch einmal erneuert. Ich habe weiterhin die Rolle, Wächter zu sein. Die Bildsprache ist auch im 21. Jahrhundert ohne großen Aufwand nachvollziehbar. Die entsprechenden Ortschaften hatten ihren Wächter, der wurde auf einen erhöhten Posten gestellt. Der hatte besonders die Aufgabe, wenn feindliche Truppenbewegungen erkennbar waren, entsprechend die Bevölkerung zu warnen, besonders in der Nacht, dass die sich noch entsprechend bewaffnen konnten oder fliehen konnten oder was auch immer dann an Reaktion aufgrund dieser herannahenden Feinde zu tun war. Der Wächter hatte also eine ganz wichtige lebenserhaltende Funktion. Und diesen Gedankengang, den nimmt nun hier Gott geistlich auf und sagt, dieser Wächter, dieser Hesekiel hat die Funktion zu heißen, das ist es ja in 7b, wenn du etwas aus meinem Munde hörst, so sollst du sie in meinem Namen warnen. Also er hat die Wächterfunktion aus Gottes Perspektive. Gott sagt ihm etwas, er ist der Wächter, er muss es dem Volk Gottes sagen und dann kann das Volk Gottes reagieren. Er, der Wächter, er, der Hesekiel, er ist noch da. Und jetzt ist erstaunlicherweise er nicht nur in warnender Funktion da, sondern er hat auch die Funktion, dass er etwas tun soll, damit das Volk leben kann. diesem ganzen Hesekiel 33 gehen wir immer in die Extreme. Leben oder sterben? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Vor allem auch in dem Passus, den wir gleich noch lesen werden, ab Vers 10. Die erste prophetische Ansage, mein Wächteramt gilt immer noch und mein Wächteramt ist sogar noch ausgeweitet worden. Der zweite biografische Teil ist den, den wir schon gelesen haben, die Verse 21 und 22. Gott hat mir den Mund aufgetan. Hesekiel konnte ja nicht einfach irgendwas sagen. Der Prophet kann nur etwas sagen, wenn Gott ihm ein Wort gibt. Und das hat er ihm nicht gegeben. Hesekiel 24, Mund halten. Hesekiel 33, Mund aufmachen. Jetzt redest du. Jetzt geht's wieder los. Der lebendige Gott hat mir ein Wort gegeben. Und das Wort, was er ihm gegeben hat, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Heilszusagen, dass einem nur so die Ohren schlackern. Ein Wunder nach dem anderen, was jetzt kommt. Was Gott alles vorhat, was er plant, was er macht. Und wenn man das jetzt mal biografisch sieht, dann kommt jetzt eine unglaublich schöne Phase für Hesekiel. Er darf diesem Gequälten, diesem Sündigen, dem in die Exilslandschaft weggeführten Volk im Namen Gottes wunderbare Zusagen geben. Der Prophet ist da. Wort Gottes kommt an. Und der dritte Aspekt, der hier in unserem Text kommt, ist dieser eigenartige Text, der in Kapitel 33 die letzten paar Verse beinhaltet, nämlich die Verse 30 bis 33, die letzten vier Verse. Nämlich da bekommt der Hesekiel gesagt, du Menschenkind, dein Volk redet über dich an den Mauern und in den Haustüren und einer spricht zum anderen, komm doch und lass uns hören, was das für ein Wort ist, das da vom Herrn ausgeht durch den Hesekiel. Und sie werden so zu dir kommen, wie das Volk so zusammenkommt und vor dir sitzen als mein Volk und werden deine Worte hören, aber nicht danach tun. Sondern ihr Mund ist voll von Liebesbeweisen und danach tun sie und hinter ihrem Gewinn läuft aber ihr Herz her. Und siehe, du bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat, der gut spielen kann. Sie hören wohl deine Worte, aber sie tun nicht danach. Wenn es aber kommt, was du gesagt hast, und siehe, es kommt, dann werden sie erfahren, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Hesekiel, du bist autorisiert, auch wenn die Wirkung deiner Worte überschaubar ist, aber du bist autorisiert, meine Worte an dieses Volk weiterzugeben. Wort Gottes ist da. Wie passiert Heil? Wie geschieht Heil? Wie kann Gutes anfangen? Wie kann in einer desaströsen, schwierigen, geistlichen Landschaft unserer eigenen Biografie Gutes anfangen, wenn der Prophet noch da ist, wenn Wort Gottes da ist, wenn er noch nicht aufgehört hat zu reden und er hat noch nicht aufgehört zu reden, hat auch für unser Leben noch nicht aufgehört zu reden. Israel, du bist in der Diaspora, Israel, du bist im Exil, Israel, du hast dir das Schlamassel selber eingebrockt. Israel ist genauso gekommen, wie Gott es gesagt hat. Das Nordreich ist schon lange weg, das Südreich ist auch weg. Es gibt keine Nation mehr, genauso wie es Gott gesagt hat. Ist alles genauso passiert. Wenn du aber jetzt denkst, Gott wäre fertig mit dir, dann denkst du falsch. Wenn du jetzt denkst, Gott wäre fertig mit dir, dann denkst du falsch. Wenn du meinst, das war's jetzt, mehr gibt's nicht mehr. Ist halt so gelaufen. Ich bin halt die Null. Mit mir klappt das einfach nicht. Ich komme geistlich nicht weiter. Ich komme schon gar nicht mehr hoch. Dann denkst du falsch. Denn Wort Gottes ist da. Und wo Wort Gottes da ist, kann Heil anfangen. Erster ganz wichtiger Gedankengang. Zweiter negativer Gedankengang, wie es nicht geht. Wie es nicht geht. Ist ja auch mal gut zu wissen, wie es nicht geht. Erstaunlicherweise in unserem Text gibt es drei Szenen, die auf eine ganz eindrückliche Weise klar machen, wie es nicht geht. Also wie nicht heilvoller Prozess anfängt aus einer Notsituation heraus. Natürlich ist das enttäuschend, das zu sehen, dass nicht automatisch in Anführungszeichen, wenn ich an der Not bin und mir Gott seine heilvolle Hilfe anbietet, ich diese heilvolle Hilfe ergreife. Das ist tragisch, ja. Aber es ist wichtig für unseren Kopf, dass nur weil Not ist, es kein Automatismus gibt, dass ich deswegen am Heil partizipieren will. Es ist tatsächlich im Propheten Hesekiel ein ganz wichtiger Aspekt, dass an meiner Entscheidung, an meinem Willen liegt, ob ich die ausgestreckte Hand des Wortes Gottes, des Propheten, höre und auf diese ausgestreckte Hand, auf dieses Wort Gottes reagiere. Wenn ich das nicht tue, dann verbleibe ich in einem heillosen Zustand. Dann geschieht eben nicht das Gute, was ich ersehne. Es ist kein Automatismus. Und wir bekommen einen peinlichen, unangenehmen Spiegel hier vor Augen gestellt, wie man reagieren kann, wie man nicht reagieren sollte. Drei Szenen in Hesekiel Kapitel 33. Erste Szene, ich lese den Text davor, ab Vers 10. Und du, Menschenkind, sage nun dem Haus Israel, ihr sprecht, unsere Missetaten und Sünden liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir denn leben? Sprich zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe doch kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sodass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Und du Menschenkind, sprich doch zu deinem Volk. Wenn ein Gerechter Böses tut, so wird's ihm nicht helfen, dass er gerecht gewesen ist. Und wenn ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit umkehrt, so soll's ihm nicht schaden, dass er gottlos gewesen ist. Auch der Gerechte kann nicht am Leben bleiben, wenn er sündigt. Denn wenn ich zu dem Gerechten spreche, du sollst leben, und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut Böses, so soll aller seiner Gerechtigkeit nicht mehr gedacht werden, sondern er soll sterben um des Bösen Willen, das er getan hat. Und wenn ich zum Gottlosen spreche, du sollst sterben, und er bekehrt sich von seiner Sünde und tut, was recht und gut ist, sodass der Gottlose das Pfand zurückgibt und erstattet, was er geraubt hat, und nach den Satzungen des Lebens wandelt und nichts Böses tut, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Und all seiner Sünden, die er getan hat, soll nicht mehr gedacht werden. Denn er hat nun getan, was recht und gut ist, darum soll er am Leben bleiben. Aber dein Volk spricht, der Herr handelt nicht richtig, während doch sie nicht richtig handeln. Wenn der Gerechte sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, so muss er deshalb sterben. Und wenn sich der Gottlose von seiner Gottlosigkeit bekehrt und tut, was recht und gut ist, so soll er deshalb am Leben bleiben. Und doch sprecht ihr, der Herr handelt nicht recht, während ich doch einen jeden von euch, ihr vom Hause Israel, nach seinem Handeln richte. Erste Szene, wie es nicht geht, in den Versen 17 fortfolgende: der Vorwurf, Gott ist nicht richtig. Nicht, ich bin nicht richtig. Sondern das desolat daliegende Volk ist ein Teil, der ob trotz dieser Lage sagt, das ist nicht richtig, was Gott tut. Gott handelt uns gegenüber nicht fair, würden wir sagen. Gott ist nicht richtig in seinem Weg, wie es eigentlich da heißt. Und jetzt kommt Gott hier in Hesekiel 33, hochinteressant für alle Hesekiel-Kenner, mit einem Text, den sie auch alle schon kennen. Den kennen sie alle, also alle, die in der Hesekiel-Bibelstundenreihe mit dabei waren. Denn das, was Hesekiel 33 steht, haben wir alles schon mal gelesen in Hesekiel 18. Da stand das ganze Ding schon drin. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern der Gottlose soll sich umkehren von seinem Weg, kehrt um von euren Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ganz aktiv gebraucht Gott das alte Programm. Ich handle ganz gerecht, ganz eindeutig, ganz gerade. Nicht mein Tun, sagt Gott, nicht mein Tun ist ungerecht. Euer Tun ist ungerecht. Und wenn ihr in einer Position verharrt, wo ihr meint, ihr könnt angesichts des desaströsen Lebens von euch mir Ungerechtigkeit nachsagen, dann werdet ihr eines auf jeden Fall nicht erleben, dass es heilvoll nach vorne geht. So, sagt Gott, so geht's nicht. So geht's nicht. Ihr werdet mir, dem lebendigen Gott, keine Ungerechtigkeit nachweisen können. Ich habe ganz strikt gerade den Weg gezogen. Euer Weg, euer Leben ist ungerecht. Und deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Also, so geht's nicht. Teil 1. Das zweite ist noch viel verrückter. Der zweite Weg, wie es nicht geht, wird nämlich in Kapitel 33 ab Vers 23 beschrieben. Da heißt es, und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, die Bewohner jener Trümmer im Land Israel sprechen. Kurz überlegen, die sind ja im größten Teil alle weggeführt worden, eben in die besagte babylonische Gefangenschaft. Ein kleiner Rest an Bevölkerung durfte auf niedrigstem Level in Juda bleiben. Im Gegensatz zum Nordreich wurde ja keine Mischbevölkerung angesiedelt, Klammer auf, Samaritaner, Klammer zu. Im Südreich dagegen waren eben nur ein Rest von jüdischer Landbevölkerung. Und diese Bevölkerungsgruppe, die sagt nun Folgendes. Abraham war ein einzelner Mann und nahm das Land in Besitz. Wir sind viele, das Land gehört uns, jetzt erst recht. Haben die noch alle Tassen im Schrank? Darum spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ihr habt das Fleisch über dem Blut gegessen und eure Augen zu den Götzen aufgehoben und Blut vergossen und dann wollt ihr das Land besitzen? Ihr verlasst euch auf euer Schwert und übt Gräuel und einer schändet die Frau des anderen und dann wollt ihr das Land besitzen? Es spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, so wahr ich lebe, sollen alle, die in den Trümmern wohnen, durch Schwert fallen und die auf freiem Feld sind, will ich den Tieren zum Fraß geben und die in den Festungen Höhlen sind, sollen in der Pest sterben. Ich will das Land komplett verwüsten, mit seiner Hoffart und Macht ein Ende machen, dass das Gebirge Israel so zur Wüste wird, dass niemand mehr hindurchzieht. Und dann sollen sie erfahren, dass ich der Herr bin. Das ist ja komplett irre. Die haben also den Eindruck, sie haben einen geistlichen Anspruch und können angesichts dessen, was sie sich geleistet haben in Juda in den Jahren bis zum Untergang im Jahr 587, sie hätten einen geistlichen Anspruch à la Abraham auf dieses Land. Allein Abraham quasi auf Augenhöhe zu nennen, ist schon eine mittlere Unverschämtheit. Und dann zu sagen, Abraham war einer und bekam das Land, wir sind viele, also bekommen wir auf jeden Fall das Land. Das heißt, wir sind quasi die potenzierte Form von Abraham. Diese Restlandbevölkerung, die vor sich hingurkt und in ihrer Amoral und Gottlosigkeit das Ganze mit verursacht hat. Irre, was wir Menschen uns leisten. Da bauen wir den größten Mist und sagen dann noch am Ende, also Gott ist schon klar, dass wir jetzt hier das neue Heilsvolk Israel darstellen. Wir haben einen Anspruch darauf, wir sind Abrahams Kinder. Da kann Gott nur kurz einmal, tickt ihr noch richtig? In eurer kompletten Hybris? So kann kein Heil anfangen. Und steht daneben und denkt, ja, verstehe ich. Wenn ich in einer solchen Hochmut, komplett ohne Demut, komplett ohne Einsicht, in meinem Desaster sitze, wie soll da Heil anfangen? Und die dritte Szene, wie es nicht geht, die haben Sie schon gelesen mit mir. Das ist diese Szene, die Hesekiel eben sagt, du, da hast du eine Bevölkerung, die findet das gut, wenn du deine Vorträge hältst, Hesekiel, die sieht dich auch als guten Redner an, die hat dich quasi als eine Art geistiges Unterhaltungsprogramm gebucht, und die mögen das, wenn du das an deine Auftritte hast, Hesekiel, aber tun, was du da sagst, das erwarte bitte nicht. Das erwarte bitte nicht. Es ist ein Zuhören ohne eine geistliche Reaktion im Tiefgang. Komplett oberflächlich. So, ich weiß, das ist traurig, denn wir waren jetzt schon so auf einer guten Spur. Wir haben gesagt, der Prophet ist noch da. Und wenn der Prophet da ist, können wir Heilsanfang setzen. Kann Gutes, Neues, geistlich Gutes geschehen. Aber jetzt sind wir ja in dem zweiten Teil zurückgeworfen worden. Und tatsächlich, wenn wir zurückgeworfen werden, ist das heftig zu begreifen, dass Gott sagt, so kann Heil nicht anfangen. Heil kann nicht anfangen, wenn du in der Vorwurfshaltung da bist und meinst, ich wäre ungerecht. Heil kann nicht anfangen, wenn du denkst, in deiner Hybris, du könntest quasi deinem geistlichen Anspruch fordern, was zu geschehen hat. Und Heil kann auch nicht anfangen, wenn ohne Tiefgang Wort Gottes nur als Unterhaltungsprogramm geschuckt wird. So fängt Heil nicht an. Gut, Gott, haben wir verstanden. Haben wir es verstanden? Haben wir verstanden. Können wir es verstehen? Innerlich verstehen? Können wir innerlich verstehen. Logischerweise jetzt zum Dritten. Wie geht's denn jetzt? Wie kann es denn gehen? Wie kann, wenn der Prophet noch da ist, Halleluja, Wort Gottes noch da ist, Halleluja, wie kann Gutes, Heilvolles in meinem Leben, im Leben des Gottesvolkes, in der Diaspora, im Exil, was kann da geschehen? Und jetzt entdecken wir tatsächlich in Hesekiel 33, dass jetzt ab Hesekiel 33 die Tür aufgestoßen wird für Heilvolles. Wie kann Heilvolles geschehen? Heilvolles kann geschehen, erstens, wenn Erkenntnis meiner Lage vorhanden ist. Wenn Erkenntnis meiner Lage vorhanden ist. 33,10 sagt uns das Gottesvolk, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir noch leben? Wow, das ist ein guter Satz. Das ist mal ein guter Satz. Das haben ja nicht alle gesagt, das haben wir jetzt ja begriffen. Aber ein Teil der Bevölkerung im Exil hat genau das wahrgenommen. Die saßen eben in Babel und sagen, das ganze Desaster ist doch kein blinder Schicksalsschlag. Wir sind doch nicht einfach nur Opfer einer riesen babylonischen Übermacht, sondern dass wir hier sitzen, ist angekündigt durch prophetisches Wort. Wir haben das als Ganzes und detailliert der Einzelne mit verursacht. Wir sitzen hier und es geht uns so, wie es uns geht, weil wir so gelebt haben, wie wir gelebt haben. Das Erkenntnis, das ganz gute, wunderbare, heilvolle Erkenntnis. Sagen, mein Gott, so wie es aussieht, ist nicht gut und ich bin schuld daran, dass es so ist, wie es ist. Unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir jetzt noch leben? Wir haben keine Perspektive. Dieser Satz, so niederdrückend und so schmerzvoll er klingt, er ist ein heilvoller Satz, ein echt guter Satz des Evangeliums. Zu begreifen, mein Gott, meine Lage ist aussichtslos und ich habe sie zumindest mit verursacht. Da kann Heil anfangen. Verstehen wir? Wir denken, die Lage an sich wäre unser Untergang. Nein, nein, nein. Der Prophet ist ja noch da. Wort Gottes ist noch da. Sondern die Beurteilung der Lage entscheidet darüber. Wenn ich in meiner Lage meine, ich könnte noch mit Hybris vor Gott auftauchen. Wenn ich in meiner Lage noch meine, ich könnte ohne Tiefgang da einfach die Worte durchwinken. Wenn ich in meiner Lage meine, ich könnte noch Gott Unrecht zuschieben. Dann sagt Gott, dann ist die Tür zu. Wenn ich in meiner Lage sage, mein Gott, das ist meine Lage. Und das ist mein Leben und das ist mein Herz und das ist schiefgelaufen. Dann fängt Heil an. Mensch. Dann fängt Heil an. Erinnern wir uns an die Szene, wunderbar beschrieben, Lukas Evangelium. Da kriegen zwei Männer hinauf in den Tempel, ein Pharisäer und ein Zöllner. Der Pharisäer präsentiert sein Leben mit all seiner religiösen Herrlichkeit. Wow, was für eine Existenz. Man steht bewundernd vor dieser religiösen Figur. Und dann kommt dieser kleine Griecher, dieser Zöllner, mit all seinem Leben, was nicht gut gelaufen ist und die moralischen Standards nicht eingehalten und mit Gott ist nicht richtig auf die Reihe gekriegt. Und dann steht er, aber steht auch noch da. Und dann sagt dieser Zöllner diesen wunderbaren Satz, ich bin so toll, mein Gott. Ich bin so gut. Und er sagte, ich bin ein Sünder. Gott sei mir gnädig. Und jetzt diese alte Erkenntnis, über welcher Persönlichkeit geht das Licht Gottes auf? über dem Typ. Über dem Typ. Wo wir da sitzen mit unserem kleinen Nachfolgeleben und der ein andere von uns auch bei diesem Tag und diesem Abend sagt, also großartig mit mir ist das jetzt nicht gerade. Und meine Heiligungsprogramme haben sich inzwischen auch wieder erledigt. Und signifikante Fortschritte in meiner Jesusbeziehung kann ich auch nicht nachweisen. Und das ist schiefgelaufen, da habe ich mich daneben benommen. Und die alte Sucht ist immer noch da. Und ich bin nicht weitergekommen, mein Gott, ich bin nicht weitergekommen. Und Gott sagt, dann geht mal über dir das jetzt das Licht auf. Wie jetzt? Ja, jetzt geht über dir das Licht auf. Jetzt geht über dir das Licht auf. Es geht nicht über mir das Licht auf, wenn ich sage, Gott, war gut heute, ne? Bin toll. Sondern da geht über mir das Licht auf. Mitten im babylonischen Exil in der großen Soße. Erster Teil, Erkenntnis der Lage. Zweiter Teil, dieser wunderschöne Satz in der Lutherbibel ist ja zu Recht fett gedruckt. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe doch keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Und das hat er schon mal gesagt. In Hesekiel 8 hat er das schon mal gesagt. Das heißt, er wiederholt ganz einfach das, was er schon, bevor die ganze Katastrophe da war, schon gesagt hat. Und dieser Satz ist, das ist ein Evangeliumssatz, dass Gott sagt, ich will, dass du lebst, geistlich lebst, mit mir lebst. Ich behafte dich nicht, hören Sie den Satz, ich behafte dich nicht bei deiner Vergangenheit. Ich zitiere nicht die ganzen 2798 Zwischenfälle, die passiert sind. Der Fall und das Problem und die Not und die Schwierigkeit, das hast du in deinem kleinen Kopf, ich, Gott, mach das nicht. Behafte dich nicht bei deiner Vergangenheit. Ich werde deine Übertretungen der alten Biografie nicht festhalten. Ich gebe dir die Chance, immer und immer und immer wieder zu einem Neuanfang. Danke, mein Gott. Das kriegen wir zwischenmenschlich nicht hin. Wir sind ja schon über die Maßen stolz, wenn wir sagen, man muss einem eine zweite Chance geben. Da fühlen wir uns schon richtig gut. Ja? Dass wir einen Menschen nicht gleich in die Tonne gekloppt haben, wenn wir nur zwei Chancen bei ihm hätten. Oder wäre der Saal leer. Wie viele Chancen haben sie denn verbraucht von den Chancen Gottes? Und Gott sagt, so bin ich. Ich habe doch keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Ich schaffe dir das Heute des Neuanfangs. Ich schaffe dir das Heute der Gnade. Es ist mir eine Freude, wenn du wieder bei mir auftauchst. Wirklich? Ja, wirklich. Aber Gott, es war wirklich nicht so toll. Es ist mir eine Freude, wenn du wieder auftauchst. Aber ich kann nicht garantieren, mein Gott, dass das bis Freitag reicht. Es ist eine Freude, wenn du wieder auftauchst. Spüren Sie etwas vom Herz Gottes. Bitte spüren Sie das. Das ist der Gott, der in Lukas 15 davor Ihnen steht. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Mehr als über 99 in Anführungszeichen wohlmeinende Gerechte. Das ist es. Da geht das Licht auf, da fängt Heil an, da wird's hell. Tatsächlich, da wird's richtig, richtig hell. Und dieses Wissen ist natürlich für uns etwas ganz Wunderschönes, dass wir hier im alttestamentlichen Boden das Herz unseres Gottes, was wir in Jesus Christus kennen, vor uns sehen. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Paulus sagt es nachher so, ich will, dass alle Menschen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass Heil durchbricht, tatsächlich durchbricht. Dass der Gottlose lebt und nicht stirbt, das ist mein Motiv. Die ganz alten Worte, die zitiert er wieder. Ist doch interessant. Dass Gott jetzt nicht in Hesekiel 33 sagt, ich sage euch jetzt was ganz Neues. Sondern Gott sagt in Hesekiel 33, ich wiederhole mich übrigens. Und wir sagen, Gott sei Dank, dass du dich wiederholst. Könntest du das vielleicht täglich mir sagen? Ich brauche das so als tägliche Dosis. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich habe keinen Spaß an deinem Tod. Ich will, dass du lebst. Es ist mir eine Freude, wenn du wieder zurückkommst. Dann hören wir das und hören es und hören es wieder und hören es wieder und kriegen langsam ein bisschen geistliche Stabilität. Davon leben wir, davon leben wir. So geschieht Heil. Heil bricht nicht über denen auf, die meinen, dass sie quasi schon mit 95% durch wären. Und dann noch so eine kleine homöopathische Restdosis an rettender Gnade bräuchten. So ein Heil bricht über denen auf, die sagen, mein Gott, das ist jetzt nicht toll, was ich da zu bieten habe. Und ich hänge im babylonischen Exil und habe das Desaster noch mit verursacht. Ich bitte dich, sei mir gnädig. Und Gott sagt, das bin ich gerne. Das ist mir eine tägliche Freude, dir gnädig zu sein. Du darfst, und jetzt kommt dieses wunderschöne Wort, ich hoffe, Sie können es positiv hören. Du darfst nämlich jetzt umkehren. Hören Sie es? Du darfst nämlich jetzt umkehren. Du musst jetzt nicht so weiterleben, was zu dem geführt hat, wo du jetzt gerade hängst. Umkehr ist das schöne Wort, das Gott in versklavte Menschenbiografien hineinspricht. Ich bin nicht festgelegt, den falschen Weg konsequent weiterzugehen. Ich habe das Vorrecht, in Christus umkehren zu dürfen. Wow! Sie kennen all diesen Gedankengang. Ich hatte es heute im Gespräch mit einer Person, die zum 40-jährigen Abitursfeier eingeladen wird. Da ist man schon älter. Und dann da geht man dann dahin und denkt, sollte das die sein? Soll das der sein? Hat sich jetzt körperlich ein bisschen verändert und die jugendliche Frische ist flöten. Und dann sehen sie die Person und sagen, du hast dich gar nicht verändert. Und meinen, sie hätten was Positives gesagt. Das ist der Todessatz für Jesus, Leute. Du hast dich gar nicht verändert? Ach, das wäre ja furchtbar. Wo doch zum Grundsatz meines Lebens gehört, ich darf umkehren. Ich darf umkehren, ich darf umkehren. Und doch nicht nur einmal, meine Güte, das ist das Verb meines Lebens, ich darf umkehren. Ich darf umkehren und Sie auch. Immer wieder neu. Dann kehrt doch um, steht hier, kehrt doch um. Und wir hören es hoffentlich mit diesen neutestamentlichen Evangeliumsohren und sagen, danke, mein Gott, danke, danke. Ich muss jetzt nicht die nächsten 70 Jahre im babylonischen Exil quasi eine beständige Sühneleistung der Religion durchziehen. So, ich darf zurückkehren zu meinem Gott, darf aufstehen, darf mit ihm wieder weitergehen, neue Schritte gehen. Ja, tatsächlich, es geht bis ins ganz Praktische hinein. Manche von Ihnen finden es ja immer schwierig, wenn es praktisch wird. Manche finden es ganz toll, wenn es praktisch wird. Hier wird es ganz praktisch. Dann mach das doch so, dass du das Pfand zurückgibst, das du da vorenthalten hast. Das ist so diese Regelung für die Armen. Und erstatte, was du geraubt hast, das ist auch was sehr Praktisches. Und wandle nach den Satzungen des Lebens, auch sehr einfach. Und tue nichts Böses, auch. Darfst du. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Wie fängt Heil an? Das war unser Thema. In 33 fängt Heil an. Es war eine Katastrophe, es war eine absolute Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Gott sagt, wenn du in der absoluten Katastrophe bist, bin ich noch nicht fertig mit dir. Wir haben schon eingepackt und zugemacht, bei uns selbst und bei vielen anderen. Gott sagt, nein, der Prophet ist ja noch da. Ich rede zu dir. Und solange der Prophet da ist, solange Wort Gottes da ist, kann Heil anfangen. Wo Wort Gottes da ist, kann Heil anfangen. Ich sage dir auch, wie es nicht geht. Habe ich verstanden, mein Gott? Habe ich wirklich verstanden? Ich werde nicht vor dir auftauchen, um dir irgendwelche Vorwürfe zu machen, mein Gott. Wer bin ich, dass ich meine, ich könnte dir einen Vorwurf machen, du gerechter und heiliger Gott? Selbstverständlich habe ich begriffen, ich habe überhaupt keinen geistlichen Anspruch. Ich kann noch so oft das Abraham-Fähnchen schwingen. Ich bin's nicht. Ich bin raus. Und wo ich in einer oberflächlichen Weise dir nur zugehört habe und es keine tiefen Wirken hatte, tut's mir von Herzen leid. Ich weiß, wie es nicht geht, aber ich weiß jetzt auch, wie es geht, mein Gott. Ich weiß, wie es geht. Ich darf meine Sünde vor dir sagen. Ich darf dein Gnadenwort hören. Und ich darf umkehren. Heil. Rettung, ein neues Leben, eine neue Spur für die, die in Christus sind, kann wieder beginnen. So kann ich das Desaster des Mittwochs oder des Dienstags oder des Septembers oder des Jahres 2023, was Ihnen jetzt so vor Augen steht, ich kann das vor meinem Gott ablegen, sagen, mein Gott, so sieht's aus. Ich bin da nicht stolz drauf. Ich bin da nicht stolz drauf. Und es ist gut, dass das wenige wissen. Aber ich höre von dir den Evangeliumsatz. Ich höre ihn von dir. Ich freue mich, wenn du wieder zurückkommst. Du stellst mich auf den Boden des Heils. Du sagst mir für die Zukunft, du darfst umkehren. So geschieht Heil. So geschieht Heil. Nein, wir haben das nicht verdient. Und darum geht's auch gar nicht, das begreifen wir. Es geht um dich, diesen unvergleichlichen Gott. Und dann kommen wir mit unserem kleinen Leben, mit dem ganzen Schlamassel, all dem, was keiner weiß außer dir und uns, und sind vor dir und sagen, mein Gott, so sieht's aus. So sieht's aus. Wie soll ich leben mit dem Salat? Und wir alle miteinander heute Abend danken dir dafür, dass du uns nicht verstößt. Dass du jetzt nicht die Tür zumachst. Dass du jetzt nicht zu uns sagst, mach dich vom Acker. Deine Chancen sind vorbei. Sondern dass wir dein Herz kennen und heute Abend wieder neue kennenlernen dürfen. Du hast keine Freude am Tod des Gottlosen, sondern du freust dich am Leben. Und dass dass die Lebenskraft von dir wieder ankommt bei mir. Danke, dass es dir eine Freude ist, wenn ich zurückkomme zu dir. Einmal, zehnmal, hundertmal, tausendmal. Und so sagen wir es an diesem Abend dir, hier sind wir wieder. Du hast uns eingeladen, dass Heil bei uns geschieht, hier sind wir wieder. Wir gehören dir. Wir bleiben bei dir und wir danken dir für diesen wunderschönen Satz, du darfst umkehren, du darfst einen neuen Weg gehen. Danke, dass du uns so wiederherstellst, du hast das schon so oft getan. Du tust es auch heute Abend und du wirst es weiter in der Spur unserer Nachfolge tun. Deswegen sagen wir es dir und singen es dir zu, Jesus, dir nach, weil du rufst und dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich. Wir ehren dich, diesen großen Gott. Amen.